Hallo und herzlich willkommen. Naja, ihr kennt ja den alten Spruch, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Studien muss man nicht mal fälschen. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, es gab früher immer Werbung für so ein Buch. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Ich habe früher normales, wie man heute sagt, lineares Fernsehen gesehen. Da auch die Werbung, ja, weil ich hatte kein Premium-Abo für ARD und ZDF. Und da kamen immer 1000 ganz legale Steuertricks.
Mhm.
Und ist das so etwas, worüber, genau, Konz war, glaube ich, der Autor, Verlag, keine Ahnung. Auf jeden Fall, damals habe ich ja noch keine Steuern gezahlt, weil ich ein kleiner Junge war. Haben wir es heute mit 1000 ganz legale Studientricks zu tun? Ist das ungefähr das, worüber wir jetzt sprechen wollen?
Mhm. Ja und nein. Also es geht um unveröffentlichte Studien. Das sind nur zum Teil Tricks, die dazu führen, dass die nicht veröffentlicht werden. Zum Teil ist es einfach das Prinzip dieser Veröffentlichung, die dazu führt, dass eben negative Ergebnisse oder so nicht veröffentlicht werden. Das Resultat ist aber einfach hochgradig, wie soll ich sagen, ärgerlich trifft es nicht, sondern eigentlich hochgradig gefährlich. Also wenn wir nur einen Teil der Studien, die wir machen, veröffentlichen, kommt dadurch eine Verzerrung der Wirklichkeit zustande. Und diese Verzerrung kann dann auch gesundheitsgefährdend sein.
Das nimmt mich erstmal Wunder, weil ich würde sagen, eine ordentliche Studie, also das haben wir ja auch schon erlebt, eine ordentliche Studie, die mit sehr viel Aufwand, Personalaufwand, Geld und so weiter, mit einer erklärlichen Anzahl auch an Probandinnen und Probanden durchgeführt wird, da überlegt man sich das ja, würde ich sagen, 10-mal, ob man diese Studie kassiert. Das mag ja noch sein, weil einem die Ergebnisse nicht gefallen, aber da kann man ja nicht so ohne weiteres so eine große Studie nochmal anzetteln, oder? Also wir reden wahrscheinlich nicht von solchen großen, teuren, aufwendigen Studien in der Regel.
Doch.
Das auch, ja?
Doch, wir reden auch davon. Also was kann passieren? Du machst eine Studie, du hast ein Drittmittel eingeholt, und du machst eine größere Studie.
Ja.
Möglicherweise kommt nicht das raus, was du eigentlich erhofft hast. Du hast einfach ein negatives Ergebnis. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, zwischen Pille, Behandlung und irgendwas und dem Ergebnis der Krankheit oder so.
Okay. Also konkret, du musst ja nicht sagen, welche Studie, aber so in etwa ist es so, ich habe ein neues Medikament gegen Bluthochdruck und dann in einer Doppelblindstudie nehme ich 100 Leute, 33 kriegen das eine Mittel, das alte Mittel, 33 kriegen das neue Mittel, 33 kriegen gar kein Mittel und dann gucke ich und eigentlich denke ich, Mensch, mein neues Mittel müsste effektiver sein, nebenwirkungsfreier oder was auch immer und dann kommt entweder raus, dass alles gleich gut ist oder dass meins sogar ein bisschen schlechter ist. Das wäre jetzt der Fall, von dem wir gerade eben gesprochen haben. Und das gefällt mir jetzt gar nicht.
So, na, Moment. Also erst einmal, es muss mir gar nicht gefallen, sondern da kommt jetzt nichts bei raus. So, jetzt will ich die veröffentlichen. Ich will es trotzdem veröffentlichen. Kann ja sein. Ich finde aber einfach keine Fachzeitschrift, dass die veröffentlichen will.
Weil sie nicht interessant genug ist.
Die ist einfach nicht interessant. Kam ja nichts bei raus. Ja. Was wollen Sie mir denn damit sagen? Ja, ich will damit sagen, dass wir das und das ausbauen. Das interessiert uns doch nicht.
Okay.
Dann gibt es dann ein Gremium, was entscheidet, ob diese Studie richtig gemacht wurde und ob sie veröffentlichen, der Veröffentlichung wert ist. Und dieses Gremium sagt eben einfach, nö, kein Interesse. Ich kriege die gar nicht veröffentlicht.
Ja.
Und damit ist sie weg.
Was ja nicht schlimm ist, wenn es keine interessante Studie ist mit interessant.
Doch, es ist hochinteressant, weil dann gibt es ja die Aussage, dass es den Zusammenhang zwischen diesem Medikament und einer Veränderung des Blutdrucks nicht gibt, ist ja auch eine hochrelevante Aussage.
Ah, okay.
Die will ich ja wissen.
Ja, okay.
Zweite Möglichkeit, irgendwas läuft schief oder unrund, es muss jetzt nicht dramatisch gefährlich sein, aber irgendwas läuft unrund und wir müssen die Studie vorzeitig beenden.
Okay.
Sie wird einfach beendet.
Gibt ein Problem mit der Studie.
Ja, also da müssen keine kranken Patienten am Ende sein.
Nee, sagen wir mal so, von meinen Probanden haben so viele die Studie abgebrochen.
Zum Beispiel.
Dass es nicht mehr signifikant ist oder dass es nicht mehr methodisch korrekt ist. Ne?
Genau. Ja. So, die Studie wird abgebrochen, jetzt kriege ich sie hier schon überhaupt nicht mehr veröffentlicht.
Klar. Ja, würde ich wieder sagen, das ist doch aber doch gut, weil die Studie, da gab es ja Probleme.
Ja, aber jetzt würde ich doch wieder sagen, ja, aber das ist doch hochinteressant, warum gab es denn da Probleme? Warum haben denn so viele die Studie abgebrochen?
Vielleicht kann man daraus lernen und die nächste Studie besser designen.
Genau. Ja. Erstens besser designen und zweitens möchte man ja auch daraus lernen, was könnte mit dem Medikament oder der Behandlung, wir reden nicht nur über Medikamente, wir reden auch über verschiedene chirurgische oder andere Interventionen, wie auch immer. Was könnte denn da schiefgelaufen sein? Es gab zum Beispiel mal eine Studie, da wurde ein Medikament gegen, ich glaube, Bluthochdruck, ich bin nicht ganz sicher, getestet und das lief auch irgendwie, da gab es auch keinen Zusammenhang. Es gab dann nur eine interessante Beobachtung, nämlich die Patienten gaben das Zeug nicht mehr zurück. Und damit weißt du als Mann auch schon, über welche Studie ich rede. Es war schlicht und einfach so.
Ich weiß das auch deshalb, weil wir schon mehrmals in dieser Podcast-Reihe darüber gesprochen haben.
Genau. Immer wieder neu.
Aber es war Viagra.
Ja, genau, es war Viagra. Und das ist auch nur entdeckt worden, weil man schlicht und einfach sich gefragt hat, wieso geben die Leute die Medikamente nicht zurück nach Ende der Studie. Und das war ein Zufallstreffer. Und auch dafür ist natürlich gut, dass man eine solche Studie einfach nicht begraben kann oder begraben muss, sondern schlicht und einfach diese Studie dokumentiert, sodass andere dann auch drauf gucken können und sich dann ebenfalls Gedanken machen können. Und dann kommt natürlich noch hinzu, ich mache eine Studie, das Ergebnis gefällt mir aber überhaupt nicht. Es passt mir überhaupt nicht in den Kram. Und es ist für mein Produkt, was auch immer es sei, besser, die Studie nicht zu veröffentlichen, ja, als diese Negativergebnisse zu veröffentlichen. Also lasse ich sie deswegen verschwinden. Und das sind die Probleme, die wir haben, wenn wir Studien nicht zwingend veröffentlichen, unabhängig von dem, wie sie laufen und was rausgekommen ist.
Ich habe in einem autobiografischen Text eines Autors, den ich sehr schätze, hat er geschrieben, dass er in den 70er Jahren als studentische Hilfskraft beteiligt war an einer Studie, die verglichen hat den Einfluss von Cannabis und Alkohol auf Autofahrer. Mhm. Das muss man sagen, war zu einer Zeit, als es noch nicht so hochgezüchtete Cannabis-Sorten gab wie heute. Also das Zeug war deutlich milder. Und da kam raus, dass Alkohol schon ein ganz leichter Level von Betrunkensein die Fahrt Tüchtigkeit einschränkt, bis hin zu stark einschränkt, aber der leichteste Level an Bekifftsein sogar dazu geführt hat, dass die Leute umsichtigere und ruhigere Autofahrer waren und unterm Strich weniger Fehler gemacht haben. Diese Studie ist, wie gesagt, nicht veröffentlicht worden, ja, weil man wollte, das war irgendeine Gesundheitsorganisation, eine staatliche, man wollte Leute nicht animieren dazu, sich bekifft ans Steuer zu setzen, was ich auch richtig finde übrigens, ja, aber du würdest jetzt sagen, nein, muss man trotzdem veröffentlichen.
Ich bin nicht der Einzige, der das sagt, wohlgemerkt, ne? Aber,
ich wollte nur ein bisschen eine kleine Kontroverse reinbringen hier.
Völlig richtig. Ja, ich würde sagen, veröffentlichen heißt jetzt nicht im Stern oder in der Bildzeitung.
Na gut, die finden das Ding, ne? Also, das ist dir auch klar.
Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Das ist ja, mir klar. Ja. Das findet man mit dem Entsuchwort. Aber nur, um klarzumachen, wir reden schon über erhebliche Dimensionen. Also, ich habe jetzt leider den Zeitraum nicht gefunden in diesem Paper, aber die haben 1000 interventionelle klinische Studien gehabt. Ja.
Was heißt interventionell?
Interventionell heißt, du machst etwas mit Probanden oder mit Patienten, aber jedenfalls mit Menschen. Du intervenierst. Ja. So. Und von diesen 1000 waren 188 nach 5 Jahren noch nicht veröffentlicht. Das ist ja schon eine Menge. Ja.
Und man weiß jetzt aber nicht, warum.
Moment, das ist richtig. Das weiß man nicht.
Also es könnte auch sein, es wurden eklatante Mängel festgestellt.
Es ist alles möglich.
Ne? Und in dem Fall zum Beispiel, wie wäre es denn, wenn du jetzt alleine die Studien, wo man sagt, da sind so viele methodische Mängel, da kommt zwar was raus, aber das ist so unseriös und am Ende gucken Leute nur aufs Ergebnis und halten das für vernünftig. Findest du es immer noch richtig, die zum Beispiel unkommentiert zu veröffentlichen?
Man kann sie ja dann entsprechend kommentiert veröffentlichen, aber ich finde, man muss Studien veröffentlichen. Ja.
Dazu müsste sie ja peer-reviewed und mit einem Peer-Review-Kommentar erstmal versehen werden.
Ich bin kompromisslos dafür, Studien zu veröffentlichen. Kompromisslos. Das hat hier noch einen anderen Aspekt, nur um ihn am Rande zu erwähnen. Also jetzt sind da jetzt 188 Studien. Ich weiß, wie gesagt, nicht in welchem Zeitraum.
Ja.
Die nach 5 Jahren nicht und dann möglicherweise nie veröffentlicht werden.
Ja, ja.
Wobei man ja auch ehrlich gesagt eine zeitnahe Veröffentlichung bei wichtigen Studien auch ziemlich gut finden könnte. Also wenn die Relevanz haben für die weitere Forschung und möglicherweise auch für Patientenbehandlung unmittelbar und direkt, dann wäre es ja schon sinnvoll, dass die nicht erst 5 Jahre durch irgendeinen Prozess laufen, um dann irgendwann irgendwo ganz edel veröffentlicht zu werden mit vielen Veröffentlichungspunkten, sondern dass sie zeitnah in einer Kurzversion veröffentlicht werden. So, bei diesen 188 Studien, die in der Schublade zu verschwinden drohen, waren immerhin 21.000 Patienten beteiligt. Und es geht um immerhin 3-stellige Millionenbeträge in der Finanzierung. Also auch darüber könnte man ja nachdenken, dass ja, ich weiß nicht, wenn du freiwillig bei einer Studie teilnimmst als Patient, vielleicht aus Enthusiasmus, du kriegst ein bisschen Geld wahrscheinlich, aber möglicherweise, weil du einfach der Wissenschaft helfen willst. Und dann wird die gar nicht veröffentlicht. Fühlst du dich auch so ein bisschen nicht ernst genommen, glaube ich.
Also ich würde gerne neudeutsch das challengen, was du da sagst. Weil ich finde deine Überlegung, also deine Motivation für das, was du möchtest, die finde ich total richtig.
Ja.
Ich weiß noch nicht, ob die Therapie, nämlich dieses gnadenlose Veröffentlichen, eigentlich gut ist, weil ich sehe noch ein anderes Problem. Also in dem Fall von, die Studie ist gut durchgeführt und die ist vielleicht sogar repräsentativ oder zumindest aussagekräftig und du kassierst es einfach nur, weil es zwar die Wahrheit ans Tageslicht bringt, aber die Wahrheit ist schlecht für dein Geschäft. Da würde ich sagen, wenn man das feststellt, selbstverständlich müsste man dafür sorgen, dass der Fall ist, glaube ich, moralisch zumindest völlig klar. Aber jetzt ist es so, es gibt so viele Grütze-Studien, die veröffentlicht werden. mit einer kleinen Anzahl Probanden. Nicht immer, weil die Leute schlecht arbeiten wollen. Manchmal geht es einfach nicht anders. Mhm. Ja? Es sind Studien, du hast eben eine seltene Krankheit und dann macht ein Doktorand ehrenamtlich eine Studie, weil die Pharmaindustrie finanziert sowas gar nicht. Und dann hast du halt nur 7 Leute und da weiß man nicht so. Und ganz oft ist es aber doch so, wie viele Studien haben jetzt das Wundermittel gegen Krebs? Und wie viele Studien haben dann wieder ergeben, dass Pfirsichkerne ablutschen vor Herz-Kreislauf-Problemen vorbeugt? Und andere ergeben aber, dass schon ein Pfefferminz-Kaugummi pro Woche eigentlich Darmkrebs erzeugen kann und so. Weil es einfach Scheißstudien sind. Und sie werden veröffentlicht und die Presse greift sie auf. Warum sie veröffentlicht werden, keine Ahnung, be my guest so. Aber die Presse greift es auf und vereinfacht es dann nochmal. Und dann haben wir alle diese komischen Schlagzeilen und falsche Hoffnungen und falsche Aufreger und so weiter. Also wenn man schon sagt, alles muss veröffentlicht werden, dann müsste man auch eine Infrastruktur schaffen, die unmöglich ist, wo man sagt, jede einzelne Studie muss nicht nur begutachtet werden, ob man sie publiziert, sondern jede einzelne Studie muss von einem Expertengremium eigentlich eingeordnet und kommentiert werden. Es muss ein Ampelsystem geben für gute, mittlere und schlechte Studien. Und wo hat das Relevanz?
Ja, Moment, also zunächst mal gibt es ja ein paar Hürden, auch gleich am Anfang. Ja? Du möchtest eine Studie machen, da musst du erstmal durch die Ethikkommission deiner Uni oder deiner Klinik oder was der Teufel wo.
Ob du die darfst.
Ob du die darfst überhaupt.
Okay, ne? Ja. Bei dem, was alles an Studien gemacht wird, kann es nicht so schwer sein, da durchzukommen.
Könnte man manchmal glauben, sehe ich ein, absolut. Ist aber grundsätzlich so. So, jetzt ist es so, die Lösung ist eigentlich ganz einfach, finde ich. Das war jetzt auch mein Anlass. Es gibt dieses Positionspapier Bündnis Transparenz in der Gesundheitsforschung. Da sind im Grunde alle drin, die Rang und Namen haben. Und die haben dieses Positionspapier mit diesen Forderungen aufgestellt. Mhm. Die Forderungen bestehen eigentlich darin, dass man Studien erstens, bevor sie anfangen, in einem zentralen Register öffentlich macht. Jede Studie, die gemacht wird, steht in einer Kurzbeschreibung, wie auch immer, in einem zentralen Register und das kann jeder andere Forscher schlicht und einfach einsehen. Mhm. Das finde ich erstmal schon mal eine super Idee, damit weiß man, was da gerade passiert und dann könnte man ja sagen, gut, das ist mein Forschungsbereich, das ist spannend, da gucke ich mal, was dabei rauskommt hinterher. Und ich könnte auch umgekehrt reagieren auf diese Studie und sagen, das ist doch Quatsch, die ist doch schon gemacht worden in ganz ähnlicher Form. Müsst ihr gar nicht, wie auch immer. Die zweite Forderung ist, ebenfalls in einem solchen zentralen, öffentlichen, zugänglichen Register eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse. Die Langzusammenfassung, die dann deinen eigenen Forschungslorbeer begründet, die dann in Science oder Nature oder sonst was erscheint und viele Jahre braucht, weil der ganze Validierungsprozess so lange braucht, das kann alles noch kommen, aber eine Kurzzusammenfassung der Studie in allen Fällen, egal was rauskommt oder auch wenn du sie nicht beendet hast, stünde dann auch in einem kurzen, übersichtlichen, für alle eindeutig sichtbaren Register. Und zwar alle Studien im selben Register. Nicht in tausenden von Fachzeitschriften verteilt über den ganzen Globus, sondern einfach zusammengefasst und auffindbar.
Wäre es dann nicht nur folgerichtig, wenn man sozusagen an dieses Register ranflanscht, so eine Art Studien-Wikipedia, wo Leute, die zumindest, sagen wir mal, gewisse akademische Weihen haben, also möglicherweise einen Abschluss in einem Fach oder vielleicht auch sogar eine Promotion, herzlich eingeladen sind, diese Studien zu kommentieren und zu ranken, sodass man dann irgendwie schneller einen Überblick davon bekommt, welche Studien als besonders informativ und gut und so weiter gelten. Weil dann macht es für mich Sinn, weil dann kann ich zum Beispiel auch sehen, oh, hier sind ganz viele Studien zu dem und dem Thema. Aber 8 von denen haben ja den roten Warnbutton, ja, und dann zum Beispiel als Journalist würde ich dann sagen, okay, dann ist das nicht das, worauf ich so unbedingt achten muss, weil ich verstehe ja nicht sehr viel unter Umständen von, also ich habe ein bisschen Soziologie studiert mit Methodenlehre und Statistik, da ich kann mich wie so ein Halbblinder durchfummeln mit Übersetzungshilfe von ChatGPT, aber ich glaube, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach schlichtweg die ersten 2 Zeilen lesen.
Genau, das wäre zum Beispiel eine denkbare Hilfe, wobei man muss sich einfach vorstellen, Studien verschwinden heute in einem ganzen Urwald, Unterholz von unendlich vielen Fachzeitschriften. Mhm. Und der zweite Punkt ist der, die allermeisten Fachzeitschriften sind nicht nur kostenpflichtig, sondern unglaublich teuer. Mhm. Je kleiner die Lesergemeinde ist, also je spezifischer, das geht ja auch nicht nur für die Medizin, je spezifischer das Thema ist, desto teurer sind die Fachzeitschriften. Da werden dann Studien, die der Staat über Steuern finanziert, an der Uni gemacht, wo Patienten sich zur Verfügung stellen, an der Uni gemacht oder in Kliniken gemacht. Und dann werden die irgendwo veröffentlicht und dann hinter einer unfassbar hohen Bezahlschranke versteckt. Auch darüber kann man sich ja streiten.
Aber ich kriege doch auch ganz viele Studien, kriege ich doch aber trotzdem im Internet auch ohne Bezahlschranke. Ist zumindest mein Eindruck.
Moment, das ist richtig. Und noch viel mehr kriegst du nicht. Es gibt Verlage, die machen eigentlich nichts anderes als diese Review. Das heißt, die setzen dann wiederum Professoren oder Fachleute dieses Bereiches an diese Studie, die analysieren und auf Sinnhaftigkeit testen sollen. Sollen die so veröffentlicht werden? Und die werden auch wiederum vom Staat bezahlt, weil der Verlag zahlt die nicht, der Staat zahlt die. Und der Verlag kassiert dann diese Gebühren. Das ist schon komisch.
Wie? Der Staat zahlt die Reviewer bei einem Verlag? Ernsthaft?
Ja, weil die Reviewer das ohne Geld machen, aber beim Staat angestellt sind. Ein Professor hat seinen Lehrstuhl und er wird vom Lehrstuhl finanziert, sein Gehalt. Aber er macht dann auch eben diese Reviews von Artikeln.
Und diese Reviews, dafür kriegt er auch nichts extra? Das ist sozusagen, macht er nur für Ruhm und Ehre?
Soweit ich weiß, ja. Okay. Das mag auch nicht immer gleich sein, aber grundsätzlich schon.
Wie ist das eigentlich heute? Also ich bin ja ganz lange raus aus der Wissenschaft und da bin ich auch nicht immer traurig darüber. Also ich kann ja eine Studie machen und ich könnte die auf der Seite meines Instituts ja veröffentlichen. Das zählt dann aber nicht als Veröffentlichung in meiner Biografie, oder?
Genau, das willst du nicht, weil du kriegst, und jetzt weiß ich den Begriff nicht, aber so eine Art von Citation Points oder so.
Ja, ja.
Es gibt also für eine Veröffentlichung in Nature oder Science gibt es sehr viele Punkte.
Ja.
Und für eine Veröffentlichung in irgendeinem Käseblatt, naja gut, das gibt es bei Zeitungen, aber gibt es eben fast keine Punkte.
Wie ist es mit einer Veröffentlichung in einem Podcast von Magnus und Daniel?
Exakt, null Punkte. Und das bringt dich also in deiner Universitätskarriere überhaupt nicht weiter, deswegen willst du unbedingt an die großen Zeitschriften ran und da willst du rein. Um jeden Preis. Und deswegen willst du auch nicht, dass irgendein Journalist vorab irgendwas veröffentlicht. Deswegen willst du auch nicht, dass irgendein zentrales Register vorher irgendwas veröffentlicht, was wir ja gerade besprechen. Das müsste man in irgendeiner Form ändern, weil eigentlich ist es so, sobald irgendeine Silbe irgendwo steht von dieser neuen Studie, bist du aus Science raus. Und damit ist der Jackpot erstmal weg für dich.
Wir haben, glaube ich, auch in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen, über ein anderes verwandtes Thema, über Leute, die medizinische Forschung betreiben, die Ärzte sind, Medizinexperten sind, die für viel Geld eingeladen werden, von Pharmafirmen zum Beispiel auf Kongressen zu sprechen. Und darüber, dass die möglicherweise zumindest unbewusst einen Bias haben, was nicht okay ist. Und dass du zumindest sagst, naja, du würdest das nicht machen, weil du in deinen Entscheidungen eben auch nicht nur bewusst, sondern selbst dein Unbewusstsein soll frei sein von solchen Einflüssen. Es gibt ja Leute, die ganz klar sagen, solche Studien dürfen überhaupt nicht mit Drittmitteln finanziert werden. Zum Beispiel. Wäre das was, wo du, ich meine, wir kriegen es praktisch mit Sicherheit nicht hin, aber wie stehst du dazu?
Wieso sollten wir die nicht durch Drittmittel finanzieren?
Naja, weil dann zum Beispiel die Leute, die das Geld geben, ja auch einen Einfluss darauf haben, wie die Studie designt wird, ob sie veröffentlicht wird, wie sie veröffentlicht wird, wo sie veröffentlicht wird.
Es ist aber nicht finanzierbar ohne Drittmittel. Das funktioniert einfach nicht. Aber ich gebe zu, also darüber sprachen wir. Ich habe auch den harten Begriff, wie sagten wir, Pharmahuren. Also jedenfalls, die werden schon auch kritisch gesehen, solche Leute, die sich da vor den Karren spannen lassen und sich dafür bezahlen lassen oder auch über Drittmittel bezahlen lassen. Es geht nicht unbedingt um ihr Privatkonto, sondern es geht darum, Gelder einzuwerben für Studien. Das ist ja grundsätzlich auch ein positives Motiv.
Ja, ja, ja.
Aber natürlich problematisch. Ja. Mhm. Eins muss ich noch hinzufügen. Das, was jetzt dieses Positionspapier fordert, ist zum Teil, aber nur zum Teil schon Gesetz, wenn auch noch nicht ausreichend umgesetzt. Also es gibt die Deklaration von Helsinki, die ist schon alt, die genau das fordert. Also eine prospektive Registrierung. Also das heißt, bevor die Studie beginnt, bist du in irgendeinem Register, dass diese Studie mit dem und dem Ziel stattfindet und einer zeitnahen Veröffentlichung der Ergebnisse in einer sehr kursorischen Form vielleicht, aber wie auch immer. Es gibt die Aufforderung der WHO, genau dieses in nationales Recht zu gießen in den einzelnen Ländern. Und es gibt eine rechtliche Grundlage der Europäischen Union, die auch dieses macht und fordert und sozusagen schon als Gesetz eingebracht hat. Das gilt aber nur, das ist das Interessante, für klinische Prüfungen von Arzneimitteln. Da gilt das eigentlich schon, obwohl es nicht ausreichend gemacht wird. Mhm. Und bei Medizinprodukten. Also Medizinprodukte sind Dinge, die in den Körper zum Beispiel eingesetzt werden, wie Stents oder was weiß ich, Herzklappen, Herzschrittmacher oder sowas. Es gilt nicht für Studien im Bereich der Chirurgie. Es gilt nicht für Studien im Bereich der Zahnheilkunde. Es gilt nicht für Studien im Bereich der Psychotherapie. Was völlig absurd ist, weil da müsste es natürlich genauso gelten wie in anderen Bereichen. Da gibt es noch nicht mal die gesetzliche Vorgabe. Da kannst du verschwinden lassen, was du verschwinden lassen willst.
Also Magnus, ich glaube, es braucht dringend eine Deklaration von Castrop-Rauxel, wo du einfach was deklarierst.
Ich muss noch mal eines hinzufügen, nämlich das mit dem Würfel. Wir sprachen ja vorher off the record drüber. Aber nur um mal klar zu machen, wie problematisch es ist, dass ich die Möglichkeit habe, Studien zu veröffentlichen nach Gusto.
Ja.
Also, ich habe diesen schönen neuen Würfel, den ich verkaufen will, von 1 bis 6, der normale Standardwürfel. Jetzt mache ich 100 Studien mit jeweils 100 Würfen Und dann suche ich mir die aus, wo die meisten Sechser kamen. Die anderen 99 veröffentliche ich nicht, nur die eine mit den vielen Sechsern. Und mit dieser einen Studie, die ja echt ist, ich habe nicht manipuliert, ich habe ja 100-mal geworfen und ich habe die Zahlen aufgeschrieben. Gut, ich habe die anderen auch ja aufgeschrieben und dann verschwinden lassen. Aber
nicht veröffentlicht, genau.
Aber nicht veröffentlicht, so. Und diese eine, die ich veröffentliche, beweist, dass dieser Würfel jedes zweite Mal eine 6 zeigt.
Ja, ich weiß zwar nicht, was du damit anstellen willst, weil das würde mir ja nur sagen, Mann, das ist aber ein schlecht ausbalancierter Würfel, den kaufe ich nicht. Aber du würdest ihn wahrscheinlich vorschlagen als potenzielles Geschäft für Pokerspieler, also so Würfel.
Oder so, ja. Genau. Und ja. Das wäre ein total echter Würfel, du könntest ihm nichts nachweisen. Und die Studie beweist, dass er fast nur Sechser würfelt und trotzdem ist es unwahr. Und das ist eben das Problem bei Studien, die wir nur zum Teil veröffentlichen. Wir müssen alle transparent irgendwie zentral zugänglich machen. Nur dann ist Wissenschaft in ihrer sauberen Form möglich.
Ein Studienergebnis wird dir gefallen. Ich habe sehr viele Studien durchgeführt, was der beliebteste Medizin-Podcast in Deutschland ist. Ich habe immer zwei Leute gefragt. Und als ich zwei Leute gefragt habe, die Magnus Heyer und Daniel Finger hießen, haben die 100% gesagt, ihr Lieblingspodcast ist das Gehirn und der Finger. Und das finde ich ist doch... Den Rest brauchen wir eigentlich nicht veröffentlichen.
Damit ist es bewiesen. Ich meine, mehr muss man jetzt wirklich nicht mehr tun.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.